Ursprung von Demokratie und Kapitalismus. Antikes Griechenland. Die Palastherrschaft, welche die nahen Gebiete um ein Palastzentrum abgabenpflichtig und abhängig machte, nicht aber riesige Herrschaftsgebiete anstrebte, ließ in Griechenland große Städte erblühen. Am Ende blieben von der mykenischen Blüte nur noch Tyrannis, zunehmende Ausbeutung und Unruhen in den Poleis. Zur Zeit Homers, etwa zur Zeit, als Aeneas nach Latium kam, Zoroaster den Persern eine religiöse Identität gab, lebte wahrscheinlich Lykurg in Sparta. In dieser Zeit verabschiedete sich in Griechenland die eine oder andere griechische Polis von ihrer Monarchie und suchte königlose Staatsstrukturen. Hier liegt der Ursprung der europäischen Demokratie. Und dieser Ursprung hat vier Quellen, die parallel entstanden und bis heute die bürgerliche Gesellschaft charakterisieren. Große Neuerungen konzentrieren sich auf eine enge Zeitspanne. Erstens, Utopie einer Gesellschaft ohne Arm und Reich. Zweitens, Aufhebung von Knechtschaft und Adelsprivilegien. Drittens, Wachstum und Ausbreitung. Und viertens, Währungsgeld. Utopie einer Gesellschaft ohne Arm und Reich. Dora kamen aus Kleinasien auf die südliche Peloponnes, gründeten die Stadt Sparta, machten die Umwohner Periöken zu rechtlosen Freien, aber nicht zu Bürgern. Die entfernter lebenden Heloten aber machte König Sos zu Sklaven. In allem, was Spartaner entschieden, richteten und verfügten, spielten Periöken und Heloten keine Rolle. Diese Differenz des Rechtes findet sich auch in anderen Poleis, wie in Athen gegenüber deren Bewohner des Umlandes, Metöken, und Unfreien, also Sklaven. Die Unterscheidung von echten Bürgern gegenüber minderen Volksgruppen, Nachbarn, Asylanten usw. so findet sich bereits in diesen Anfängen und wirkt bis in die heutige bürgerliche Gesellschaft hinein. Im Laufe der Zeit nahmen in Sparta soziale Konflikte zu. Plutarch schrieb, die Ungleichheit war in der Tat entsetzlich. Eine Masse von besitzlosen, verarmten Leuten belästigen die Stadt, während aller Reichtum schlechthin in die Hand einiger wenigen zusammengeflossen war. Hier nun tritt der Utopist Lykurg auf. Für Lykurg, so Plutarch, war Reichtum eine Krankheit des Staates und auch Armut war eine. Lykurg wurde mit dem Umbau der Gesellschaft beauftragt, ging nach Delphi, ließ sich dort seine Rätin bestätigen und wies, nach Sparta zurückgekommen, in einer Agrarreform der gleichen Anteile jedem Spartaner ein gleich großes Ackerland zu. Dieses bedeutete, dass alle ihre Ländereien hergeben mussten, um diese aufs Neue verteilen zu lassen, auf dass alle in völliger Gleichheit und Gemeinschaft der Güter miteinander leben mögen. Das Eigentum erhielt hier die Form des Rechtes zur Nutzung und Fruchtziehung sowie Recht und Pflicht zur familiären Vererbung. Es durfte nicht verkauft werden. Lykurg ersann eine Dreiteilung der Macht in Könige, Rat und Volksversammlung. Denn, so seine Intention, ein Staat, dem stets droht, entweder der Willkür eines Königs oder dem schwankenden Übermut des Volkes erlegen zu sein, braucht ein uraltes Instrument, den Rat der 28, eine Art Ältestenrat. Politisch ließ Lykurg den Adel bestehen, auch den König, schuf sogar einen zweiten König, sich regelmäßig abwechselnd, schuf neue Gremien, zuerst den Rat der Alten, Gerusia, eine Volksversammlung, später kontrollierende Beamte. Der Rat der Alten sollte zwischen Königsdespotismus und Demokratie wachen, also über die Mischung der Gewalten. Vorschläge, was zu tun sei, machte der Rat oder machte der König. Die Volksversammlung hatte das Recht zur nachfolgenden Entscheidung. Jedem Spartaner junger Jahre war die Pflicht des Kriegers auferlegt, und es bildete sich eine neue Klasse von Kriegern heraus, die Bürgerkrieger. Panzer und Waffen mussten selbst finanziert oder gefertigt werden und blieben Eigentum des Bürgerkriegers. Schwer gerüstet, sehr eng marschierend, bildeten sich die Formation der Hopliten. Aus der Ausbildung für diese Hoplitenformation ergaben sich Exerzierreglements und unerbittliche Disziplin. Der Adel, dessen Privileg die Kriegsreiterei gewesen war, verlor angesichts der erfolgreichen Hopliten seine Bedeutung als Krieger.
Ού καν ή ατύχιστος πόλης άτης άνδρεση και ού πλήνθης εστεφάνονται.
Es gibt noch Erzählungen von gemeinsamen Mahlzeiten, Einfachheit von Kost und Wohnstatt, Verschmähung von Luxus und kostbarer Kleidung, mancherlei Anweisungen zu Kriegskunst und zur Erziehung. Doch letztendlich war es Lycurgs eigentliches Anliegen, den Reichtum abschätzen und verärmen zu lassen. Spartaner hatten, so Plutarch, Überfluss an freier Zeit, denn die Heloten bauten ihnen das Land und vollzogen die anbefohlenen Lieferungen. So wurde Freizeit einer Bürgerschaft möglich durch Knechtung von Unterworfenen und das Bedürfnis nach Freizeit bestimmt als Erbe noch immer die bürgerliche Klasse. Urfassung der Demokratie. Etwa zur Zeit des Lykurg, Athen stand im oder vor einem Krieg, opferte sich der sagenhafte letzte König von Athen, Kordros, dem dorischen Heer, auf das es vom Sturm auf Athen abließ. Seinem Tod folgte kein König nach, stattdessen wurde die Monarchie aufgelöst. So begannen in Athen die Legislaturen der Staatsoberhäupter, Archonten. Etwa zeitgleich begann die öffentliche Gerichtsbarkeit. Doch auch hier, wie schon in Sparta, nahmen soziale Konflikte zu, von denen Plutarch schrieb, damals hatte das Missverhältnis zwischen Armut und Reichtum seine Spitze erreicht, dass sich die Stadt hierdurch in einer bedenklichen Lage befand. Nach einem versuchten Staatsstreich des Kilion, wieder eine Tyrannis zu errichten, was eine Welle von Blutrache und inneren Kämpfen auslöste, zeichnete Drakon, von den Athenern beauftragt, sein Strafrecht auf, in welchem er frühere Rechtsprechungen vereinheitlichte und strenge einheitliche Strafen vorgab. Dabei ließ er sich leiten, die Blutrache zu beenden, stattdessen Fehden stets einem Gericht zu übergeben. Er unterschied zwischen vorsätzlicher und unbeabsichtigter Tötung. Letztlich wurde das Strafrecht nicht mehr einer subjektiven Entscheidung überantwortet, sondern der Staat erhielt feste Regeln und Strafen. Das gesetzliche Gewaltmonopol des Staates war eröffnet. Gesetze gab es früh, etwa die Gesetzesstele des Hammurabi. Doch waren die Strafregeln des Drakon von Athen nicht nur Angaben zur Strafe, nach denen ein Richter strafte, sondern Vorschriften, nach denen ein öffentlicher Prozess mit Anklage und Verteidigung geführt werden sollte. Beispielhaft ist die Apologie des Sokrates. In den sozialen Spannungen zwischen reichen und verarmten Freien, dass Freie durch Schulden selbst zu Sklaven wurden, kam der Ruf nach Neuaufteilung des Landbesitzes nach dem Vorbild des Lykurg auf. Da erwarb sich der Solon als Militärstratege so viel Vertrauen bei den Athenern, dass diese ihn zum Schlichter beriefen. Solon gebot, kein freigeborener Athener dürfe mehr Sklave oder Knecht eines anderen sein. Schuldknechtschaft wurde verboten, Privateigentum und Reichtum blieben erhalten. Jedoch erhielten alle Athener ein gleiches Stimmrecht. Solon unterschied die Athener nach Einkommen und Vermögen in 4 Klassen. Hob damit Erbprivilegien der Aristokratie auf, diese Timokratie der Klasseneinteilung sicherte den Wohlhaben die eigentlichen Machtbefugnisse, wenn auch die Volksversammlung das demokratische Moment dieser Reform darstellt. Solon teilte die Macht derart, dass er das Archonat als Staatsoberhaupt beibehielt, darunter einen Rat der 400, eine Volksversammlung und ein Volksgericht setzte. Ferner führte er ein Testament ein, mit dem jeder sein Eigentum vererben konnte, wem er wolle, sobald keine Kinder da waren. Jeder Bürger erhielt das Klagerecht. Die Gesetze des Drakons reformierte er. Die drakonischen Gesetze und Strafvorgaben und die versöhnenden Reformwerke des Solon bildeten den Ursprung attischer Demokratie. Freilich blieb auch in Athen die Sklaverei bestehen und die Rechtlosigkeit von freien Einwanderern.
Όσον εν πολέμω δύναται σίδηρος, το σούτον εν πολιτεία λόγος εχών ισχύει.
Große Kolonisation. Für jene Zeit, als die Umwälzungen in Sparta durch Lykurg, in Athen durch das mythische Opfer des Kodros ihren Anfang nahmen, wird von Historikern in ganz Griechenland ein rasches Anwachsen der Bevölkerung beschrieben. Zunächst wurden Ackerflächen auf Kosten von Waldflächen ausgedehnt, bis nur noch felsiges oder unfruchtbares Land frei war. In allen Poleis war es Erbbrauch, geerbtes Land zu gleichen Teilen zwischen den Söhnen aufzuteilen. Als sich die landwirtschaftliche Gewinnung von Neuland erschöpft hatte, die Bevölkerung aber weiter wuchs, wurden die Erbanteile an fruchtbarem Land so klein, dass die geerbte Landwirtschaft vieler Familien nicht mehr ernähren konnte. In Chalkis, Eritrea, Korinth, Milet und später in noch anderen Städten Griechenlands begann eine Epoche der weiten Seereisen und Kolonisation fremder Gebiete, vielleicht auch inspiriert durch die Abenteuer des Odysseus, sicherlich erzwungen durch soziale Konflikte und Widersprüche zwischen feudaler Tyrannis und bürgerlichem Leben der Städte, auch ermuntert durch die Entwicklung des Baus gewölbter Plankenschiffe der Hethiter, Phönizier und der Griechen, mehr aber noch durch die Entwicklung der Eisenverarbeitung und der damit überlegenen Eisenwaffen. Herodot erzählte von Kyxolos, der Korinth gewalttätig regierte und viele Korinther verbannt, enteignet oder getötet haben soll. Seine Söhne schickte er in die Fremde, Kolonien zu gründen, wodurch viele unzufriedene Korinther die Gelegenheit der Auswanderung nutzten. Sie fuhren in die Ferne, suchten fruchtbares Land, gründeten Pflanzstädte, blieben aber ihrer Mutterstadt verpflichtet und eng verbunden, zogen nach Westen, gründeten Syrakus und Marseille, zogen nach Osten, gründeten Byzanz, Sevastopol, schufen Handelsplätze und militärische Stützpunkte. Dabei gründeten sie nicht auf Neuland, sondern vertrieben oder versklavten die dort einheimische Bevölkerung. Das Land hieß sie nicht willkommen. Unmittelbar neben Marseille lebten aggressive keltische Stämme. Die neuen Städte waren umgeben von feindlich gesinnten Völkern. Phönizier beherrschten zuvor die Handelswege um das Mittelmeer. Karthager, Etrusker, Thraker, Skythen verteidigen ihre Macht in den Küstengebieten. Nicht eine Unterwerfung eines fremden Gebietes war das Ziel der zivilen oder gleichzeitig militärischen Unternehmung, sondern die Etablierung einzelner dominanter Zentren mittels militärischer Überlegenheit. Mit den Völkern der Umgebung wurde der Handel eröffnet. Die vorhandenen Handelswege einverleibt, der Zugang zu Erzen, regionalen Produkten und Sklaven gesichert. Die neuen Siedler bauten die Pflanzstädte zu regionalen Machtzentren aus. Koloniale Ausbreitung, Handelsgüterbeschaffung und Absatzausweitung wurden wichtige Begleiterscheinungen der attischen Demokratien. Phokäa, selbst einmal griechische Kolonie, war zwar eine sehr wohlhabende, prosperierende Stadt, hatte aber kaum Möglichkeiten, sich durch die Landwirtschaft selbst zu ernähren. So schuf es sehr früh zahlreiche Pflanzstädte und beanspruchte die strategisch wichtigsten Küsten. Als Phokäa dann von den Persern erobert wurde, flohen die Bewohner Phokäas in ihre Pflanzstädte, Attalia und Elea, in der Parmenides und Zenon wirkten. Die Kolonien errangen mit zunehmender Stärke, die bald die ihrer Mutterstädte übertrafen, Unabhängigkeit. Als Pythagoras von Samos in der archaischen Kolonie Metapont wirkte, war diese schon unabhängig. Erfinder des Geldes. Zeitgenosse von Solons war Alyattes II. Von Lydien, der als erster Münzpräger gilt. Statt Abgaben oder Zölle in Waren zu entrichten, hatten sich bereits Edelmetalle durchgesetzt. Doch gab es im Grunde weder reines Silber noch reines Gold. Da prägte Alyattes II. Münzen mit einer Prägung einer Löwin, einem Siegel gleich, und gab das Versprechen, diese Münzen seien tatsächlich reinen Goldes, ohne jedwede Legierung. Hammurdike II. Trug, so schrieben Aristoteles und Pollux, diese Münzen nach Griechenland. Ihr oblag auch die erste griechische Münzprägung. Krassus, Aliates Sohn und Nachfolger, machte aus diesen Münzen eine Währung. Die Erfindung der geprägten Münzen mit Reingoldversprechen und die Pflicht, Geschäfte in Lydien nur mit diesen lydischen Münzen abzuwickeln, brachte noch nicht den Erfolg des lydischen Geldes, denn es musste erst noch eine breite Akzeptanz erhalten. Nun unterwarf, so berichtet Herodot, Krassus die Eona, die Aiola und die Dora. Sparta gewann er zu Freunden. Abgesehen davon, dass Abgaben in eroberten Gebieten nun in Geld erhoben wurden, war jedem Handel in Lydien und in abhängigen Gebieten diese Währung auferlegt, und auch war nunmehr dem Handel eine Möglichkeit gegeben, Zölle und Steuern vorhersehbar zu machen und von Willkür zu befreien, von jener Willkür, Edelmetalle zu bewerten und in der Bewertung zu täuschen. So wie vormals Lycurg ging auch Solon nach getanem Reformwerk auf Reisen. Krassus lud Solon in seinen Palast. Und es gibt über diese Begegnung zahlreiche Anekdoten, von Herodot, Plutarch und vielen anderen übermittelt. Krassus verlor gegen die Perser. Das lydische Reich, so reich es auch war, ging unter. Die Währung aber, von Hermodike II. Nach Griechenland getragen, wurde fester Bestandteil von Athen und bald manch anderer Polis. Einzig Sparta verweigerte noch lange die Einführung des Geldes. In diesem geschichtlich kurzen Zeitabschnitt von Lycurg bis Hermodike II. Wurden die Grundlagen für eine bürgerliche Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Demokratie gelegt. Seither bedingen beide einander und beinhalten stets die Utopie einer gerechten Gesellschaft, die Gleichheit aller Bürger vor Recht und Gesetz, das Bestreben, fremde Ressourcen einzuholen und das Währungsgeld. Reformen und Rückschläge. Obwohl in Lydien das wichtigste Werkzeug der bürgerlichen Demokratie erfunden wurde, das Geld, spielte Lydien politisch für die Herausbildung der bürgerlichen Strukturen und der Demokratie fortan keine Rolle mehr, da es dem persischen König untertan wurde und blieb. Sparta und Athen, ihre wichtigsten Vertreter und Gegensätze, erlebten zahlreiche Reformen und Rückschläge. Chilon von Sparta reformierte die lykurgische Verfassung, gründete genossenschaftliche Gütergemeinschaften, militarisierte die Polis, festigte die Dreiteilung der Macht in Könige, Ältestenrat und Volksversammlung, stärkte das Beamtentum gegenüber dem Doppelkönigtum, betrieb aber auch eine Politik der Kunstfeindlichkeit. Kriege, die Sparta focht, waren oft siegreich. Doch komplizierte Entscheidungsfindungen in Sparta durch die Machtteilung, dazu der Widerspruch zwischen unabänderlichen Gesetzen der Gleichheit aller Spartaner und der wirren Entwicklung von Macht und Erbfolge, rüttelten am Staatsaufbau und brachten immer wieder Neureformer im lykurgischen Sinn auf den Plan. Wie die Verschwörer um Kinadon, auch minderberechtigten Gruppen Landrecht zu geben, um den Gleichheitsgrundsatz der Bürger auf neue Bürger zu erweitern. Auch gab es immer wieder Versuche, Lycurgs Gesetze zu beseitigen oder zu ändern, um mächtige Güter und Reichtum in den Händen weniger zu sammeln. Und immer wieder wurde der lykurgische Geist beschworen, so Agis der IV., Nabis oder Kleomenes der III., der erkannte, dass Bürger Spartas nur noch wenig Staatsbewusstsein, doch umso mehr Eigennutz besaßen. Klesenes Alkmaion hatte in Athen bereits das Archontat inne, floh vor einem aufkommenden Tyrannregime, überzeugte mit Hilfe der Priester von Delphi den Spartaner Kleomenes I., seine spartanischen Truppen nach Athen zu senden. Dieser setzte Klesenes ein, war mit diesem nicht zufrieden, schickte nochmals Truppen nach Athen, um Isagoras als Oberhaupt in Athen einzusetzen. Schließlich wurde Isagoras wieder vertrieben. Klesenes konnte nun seine Reform durchsetzen, die Neuordnung von Verwaltung, Entscheidungsfindung und Gerichtsbarkeit. Er hob keinerlei Besitzkonflikte auf, schwächte aber die Macht des Adels. Seine größte Errungenschaft war die Gleichheit aller männlichen Athener vor dem Gesetz. Weitreichend und vielleicht erstmalig in der Geschichte war, dass er alte Stammesverbände gemäß Familienzugehörigkeit aus der Verwaltungsordnung herausnahm und durch die Neuordnung in Demen gemäß Wohnort ersetzte. Diesen Demen, Gemeinden, wurde lokale Selbstverwaltung zugesprochen, so dass sich bürgerschaftliches Handeln und politische Verantwortung entwickeln konnte. Durch diese Macht der Demen wurde die eigentliche bürgerliche Demokratie geschaffen. Persien griff nach Griechenland. Es kam zur Landschlacht bei Marathon und zur Seeschlacht von Salamis. Die Sieger gründeten den Attischen Seebund, der nicht nur gegen persische Überfälle schützte, sondern auch ein Gegengewicht zur Militärmacht Sparta darstellte. Die große Zeit der attischen Demokratie ist mit dem Namen Perikles verbunden, die ein Ende im Peloponnesischen Krieg, einigen Putschversuchen, der Herrschaft der 30 und dem Sieg Spartas fand. Gleichheit. Was Sparta über Jahrhunderte zusammenhielt und stark machte, war die Utopie der Gleichheit. Alle Spartaner wären gleich an Einkommen und Vermögen. Diese Reform des Lykurg strahlte als Utopie über alle griechischen Völker, ermöglichte in Athen die Berufung Solons, der, um Ausgleich bemüht, zunächst harmlose Reformen verkündete. Vor dieser Utopie fürchteten sich alle Könige und Adelsoligarchien. Und diese Utopie der Gleichheit lebte weiter bis in den Ruf der Französischen Revolution, bis in die Entstehung der deutschen Sozialdemokratie, bis zu den großen Plänen der russischen Revolutionen. Wenn die gleichwertige Aufteilung von Ackerland auch auf Sparta beschränkt blieb, so war doch die Gleichheit gegenüber dem Gesetz auch und besonders in Athen vollzogen. Gleichheit bestand auch in Pflicht und Bedürfnis, die Polis zu verteidigen und Kriege zu führen. Die sich in Sparta entwickelnde Kriegsführung ergab sich aus der Rekrutierung der Bürger als Krieger, die schwere Bewaffnung selbstfinanziert, in einem Haufen wie eine Walze übers Schlachtfeld rollend, dicht gedrängt hinter ihren Rundschilden, die Lanzen vorgestreckt, mehrreich vom eigenen Schlachtgesang ermutigt, die Geschwindigkeit langsam steigernd, des furchtbaren Aufpralls der Walze gegen den Feind gewiss, durch den Druck der Masse Lanzen starrend, die Tugend der Kameradschaft war erfunden. Bei Homer kämpften noch keine geschlossenen Haufen, sondern speerwerfende Kämpfer, Reiter und Streitwagenführer. Der Einzelne war Held oder Verlierer. Im lykurgischen Sparta erprobte sich der furchteinflößende Sturmlauf einer Hoplitenformation. Der aber brauchte Disziplin, Selbstdisziplin und Zusammengehörigkeitsgefühl. Ein Fußvolk, gut gerüstet, diszipliniert und einander vertrauend, fand sich vor dem nicht in dieser Masse und fand sich nie in einer Kriegeraristokratie. In Lykurgs Sparta war es nicht nur Pflicht, eigene Waffen der Hopliten selbst zu finanzieren, im Kriegsfall als Krieger zu dienen, auch die körperliche Ertüchtigung war Schwerpunkt der Erziehung. Plutarch ging davon aus, dass Leibesübungen und Wortübungen, Zucht und Ordnung die Erziehung beherrschten. Lykurg verlangte sogar für Mädchen Bildung und körperliche Ertüchtigung und griff damit viele Jahrhunderte voraus. Lykurg hielt, so Plutarch, Kinder nicht für ein Eigentum der Väter, sondern für ein Gemeingut des Staates. Unter Chilon wurde Sparta militarisiert, insbesondere durch die gemeinsame Erziehung der Knabenherden, mit der Pflicht zur körperlichen Ertüchtigung und Abhärtung. Nachdem, so Plutarch, Lykurg bereits das gemeinsame Speisen zu den Mahlzeiten angeregt hatte, wandelte Chilon das Zusammenleben in Tisch- und Zeltgenossenschaften und eröffnete die Pädagogik, die Menschen edel, genügsam, geistig gesund zu erziehen. Demgegenüber war ihre Stellung zu den Helioten ganz erbärmlich. In Athen verhielt es sich weniger planmäßig, denn die Reformen des Solon, der über sich selbst sagte, Rechtschaffende leiden an Armut, beließen viel stärker die alten Strukturen. Solons Hoffen war, dass er jedem zeigte, wie viel besser ein rechtschaffenes Handeln sei als die Übertretung. Doch Anacharsis, Gast in Solons Haus, vermutete, dass diese Gesetze die Schwachen und Kleinen festhalte, die Mächtigen und Reichen aber nicht. Solon erließ ein Gesetz, dass ein Sohn nicht verpflichtet war, seinen Vater im Alter zu ernähren, wenn dieser ihn nicht irgendeine Kunst hatte erlernen lassen. So war das Erziehungsziel, ein bürgerliches Handwerk zu erlernen, eröffnet. Doch die Gleichheit in Athen hatte lange Zeit ihre Grenzen. Die Unterteilung der Gesellschaft in vier Klassen, eigentlich vier Stände, gemäß Vermögen und Einkommen, beschränkte die Machtbeteiligung der unteren Einkommensklassen. Erst nach den Schlachten bei Marathon und Salamis änderte sich dieses, da die Siege maßgeblich von der vierten Klasse, also den Ärmsten unter den Bürgern und sogar durch freie Nichtbürger errungen wurden. Freiheit. In den griechischen Poleis waren zwar auch die freigeborenen fremden Griechen frei, doch wirklich frei, also auch politisch frei, nur jene, deren beide Elternteile Bürger der Polis waren. Insbesondere in Athen, eine neue Form der erblichen Bevorzugung. Hingegen alle Freien, also Bürger und freie Nichtbürger, deren Ahnen nicht athenisch Griechen waren, durften immerhin ein Gewerbe ausüben und Handel betreiben. Freilich Grundbesitz durften ausschließlich echte Bürger erwerben. Freie Nichtbürger durften trotz Handels- und Gewerbefreiheit weder politisch aktiv werden, noch sich selbst vor Gericht vertreten. Um Streitigkeiten, insbesondere handels- und gewerbliche Auseinandersetzungen vor Gericht zu bringen, mussten sie ihr Anliegen durch einen echten Bürger vertreten lassen. Hier begann die anwaltschaftliche Vertretung von Handels- und Gewerbetreibenden durch gesetzlich Berechtigte. Mit den Reformen des Klessenes wurde das athenische Gebiet in Bezirke und Unterbezirke eingeteilt. Die kleinste Bezirkseinheit hieß Demos, eine Siedlung oder Gemeinde. Dieser wurden politische, militärische und soziale Verwaltungsrechte eingeräumt. Die vorher in Sippen eingeteilten Zugehörigkeiten wurden damit zugunsten der Lokalisation der Wohnstätten der Bürger aufgehoben. Damit entstand ein völlig neues Moment persönlicher Freiheit, die bürgerliche Notwendigkeit, sich außerhalb des Familienstammes oder der Sippe zu entfalten. Damit begann auch die Aufhebung von Sippenpflichten. Die Zugehörigkeit zur Gemeinde, also einer lokalstaatlichen Einordnung, stand politisch über der Familienzugehörigkeit. Gewerbe, Handel, Künste wurden dadurch frei von familiärer Enge. Urreform der Athener war die Befreiung von Schuldknechtschaft. Doch wesenseigen blieb in der attischen Demokratie der Privatbesitz und das Streben nach mehr Privatbesitz. Weiter wurde die Induktion von Besitz entwickelt. Besitz kann nicht aus nichts entstehen, Besitz kann nicht verloren gehen, Grundbesitz kann verkauft und vererbt werden. Die Vererbung bekam einen neuen Freiheitsgrad, den der freiwilligen Vererbung. Unterlag im lykurgischen Sparta der Grundbesitz einer familiären Vererbungspflicht, so ging Solons Reform noch weiter, da es den Erblasser freistellte, Besitz frei vererben zu können, wenn nicht durch Kindschaft eine Vererbungspflicht bestand. Das Erbrecht wurde aus der Sippenpflicht entlassen. Gier nach Gold, wie das Orakel weissagte. Bevor Lykurg in Sparta seine Rätrin zum Gesetz erhob, wurde er vom delphischen Orakel gewarnt. Die Goldgier wird Sparta verderben. Schon zu Beginn wurde der Widerspruch zwischen erstrebter Bescheidenheit einer Sozialutopie und der realen Luxussucht der Individuen vorausgesagt, der erfahrungsgemäß in eine isolierte Gesellschaft mündet. Öffnet sie sich, und sei es durch Kriege, wird dieser Widerspruch zur inneren Gefahr. Als Lykurg, so Plutarch, erwog zuerst alles Land zum Staatseigentum zu machen um sodann eine neue Teilung vorzunehmen, teilte er das Land in Lose und verteilte diese gleichwertig an die Spartaner, wobei er nicht nur Männer, sondern auch Frauen mit einbezog, wenn auch nicht gleichwertig. Die Einbeziehung der Frau als Staatsbürger erhöhte Lykurgs Bedeutung für spätere Utopisten. Weiter verlangte er, alle sollten insgesamt miteinander nach dem Grundsatz der Gleichheit leben. Lykurg unterschied den Wert eines Besitzes in Immobilien und bewegliche Wirtschaftsgüter, die er bewegliche Habe nannte. Die bewegliche Habe zu teilen fiel jedoch nicht nur den Reichen schwer. Plutarch glaubte gar, Lykurg hätte die Habsucht überwunden, indem Lykurg alle Münzen aus Silber und Gold abgeschafft habe, stattdessen eisernes Geld befahl. Diesem Bild verfielen selbst die europäischen Aufklärer, sogar Schiller. Doch Plutarch beschrieb nur ein Gleichnis, zumal das Münzgeld noch nicht in der Welt war. Aliates II. Und Chrysos lebten später. Tatsächlich war der Handel in Sparta sehr beschränkt, nicht nur weil es kein Geld gab, sondern weil Luxuswaren aus fremden Gebieten Verwerfliches an sich trugen. Jedoch lernte Lykurg in Ägypten die Kaste der Krieger kennen. Dadurch inspiriert, begründet er die Aussonderung des Gewerbe- und Handwerkerstandes und damit ein städtisches Bürgertum, welchem auch, ähnlich wie in Athen, freigeborene Nicht-Spartaner angehörten. Chilon soll, wahrscheinlich um wirtschaftliche Schwierigkeiten der Neubauern überwinden zu helfen, landwirtschaftliche Gütergemeinschaften nach dem idealisierten Gerechtigkeitsvorbild der Skythen gegründet haben. Wenn dem so war, wäre damit der erste Genossenschaftsgedanke geboren. Plutarch glaubte zu wissen, dass in der Regierungszeit Agis II. Das Geld, also die Münzen, in Sparta eindrang. Und da kam auch die Habsucht und das Jagen nach Reichtum. Währungsgeld. Der Handel nutzte schon sehr lange Edelmetalle als Vergleichswert. Doch waren Gold, Salz und andere Frühwährungen nur kostbare Handelsware, die als Vergleichswert genutzt wurde. Bei Hammurabi wurde als Gegenleistung für ein Haus, je nach Größe, so und so viel Segel Silber als Geschenk gegeben, also nicht bezahlt, sondern als Gegengeschenk. Bei Homer wurde Wein mit geraubtem Schmuck, rotbraunem Erz und Kupfer bezahlt. Das Wertvollste, was das gesunkene Schiff von Uluburun mit sich führte, waren nicht Gold oder Silber, sondern Platten aus Rohkupfer. Phison führte in Argos Maße für Volumen und Gewicht, für Flüssigkeiten und für Edelmetalle ein. Aliates II. Prägte Münzen als einheitlichen Vergleichswert durch das Versprechen des Rheingoldes, also frei von Kupfer und Silber. Rein war es keineswegs, aber wahrscheinlich reiner gegenüber anderen verbreiteten Legierungen, die als Gold bezeichnet wurden und die dem Handel dienten. Aliates II. Nutzte das im nahegelegenen Flussbett des Paktolos gewaschene Elektron, eine Legierung von Gold und Silber. Offenbar gelang es den Goldschmieden von Lydien, den Goldanteil aus dem Elektron durch Abschöpfen anderer Metalle im erhitzten, flüssigen Zustand anzureichern. Chrysos zeigte Solon seine Schätze und erwartete eine Antwort, die sein Glück über diesen Reichtum bestätigen sollte. Hingegen führte Solon einen armen und glücklichen Tellos an, der Kinder und Kindeskinder besaß und ruhmreich sterben durfte. Hier wurde früh der Verkörperung von Schatzgeld, Glück und Macht in Gestalt des Chrysos ein kulturelles Gegenteil gegenübergestellt, die moralische Abkehr von Reichtum in Gestalt des Solons. Als der Perser Kyros das Plündern seinen Kriegern erlaubte, belehrte ihn der Gefangene Chrysos, wer von deinen Plünderern am meisten in Besitz nimmt, bei dem musst du damit rechnen, dass er sich gegen dich auflehnt. Hiermit wurde bereits der kapitalistische Gedanke ausgesprochen, wonach Herrscher jener ist, der das meiste Kapital anhäuft. Bei Homer war es noch Agamemnon, dem Achilleus das weisende Wort überließ, weil er über mehr Volk gebiete. Sein Reichtum an Vermögen war noch unwichtig. Schatzgold hatte in oberster Einstufung die Funktion einer Kriegskasse. Eroberungen, Beutezüge, Wirtschaftskriege und so weiter brauchten Reichtum für die Vorbereitung, für Waffenschmiede, Pferde, Proviant und so weiter. Münzgold entstand nicht aus Schatzgold und nicht aus Schmuckgold, sondern wurde eigens für die Münzprägung gewonnen und war staatlich verordnet, um Vermögen aus Handelsgeschäften an den Staat abfließen zu lassen. Münzgold war Flussgold, war sofort Umlaufvermögen, nicht Anlagevermögen. Der Staat hatte mit der Erfindung des Münzgeldes schon das Geldmonopol. In Sardes, wie später in Athen und allen anderen griechischen Poleis, galt diesem Geldmonopol die größte Aufmerksamkeit der staatlichen Macht. Recht und Gesetz. Mit Beginn der Entwicklung zur attischen Demokratie stand die Aufgabe, nach Beendigung der Monarchie, die Gerichtsurteile von Willkür zu befreien. Während einer Monarchie wäre dieses erste Vorhaben, Willkür zu verbannen, sicherlich gescheitert. Das Argument der Rechtsprechungsideen von Friedrich II. Hinkt insofern, da Friedrich II. Auf das Vorbild von Athen zurückblickte. Direkt nach Abschaffung der Monarchie war sicherlich die Willkür noch üppiger, wie auch nach allen späteren Revolutionen zuerst die Willkür herrschte. Doch dann war es möglich. Trakon, dem Athener, wurde aufgetragen, Rechtsprechung und Strafmaß durch Gesetze festzuhalten. Heute werden die drakonischen Gesetze als Versuch zur Gerechtigkeit über Furcht und Strenge interpretiert. Solon folgte. Seitens der Reichen fürchtete Solon den Wuchergeist, seitens der Armen übermütigen Trotz. Solon sagte, so Plutarch, über seine Gesetzgebung, zugleich Gewalt und Recht in bester Harmonie. Klessenes folgte und einige andere, bis schließlich Perikles die attische Demokratie vollendete. Meist wurden Gesetze verabschiedet unter Beibehaltung der bestehenden, so dass es zu einer Gesetzesfülle kam, weltweit neu und einzigartig. Diese Gesetzesfülle bestimmt bis in die heutige Zeit die Form der bürgerlichen Demokratie. Lycurg, Chilon, Drakon und Solon huldigten der Rechtschaffenheit und schufen doch völlig unterschiedliche Gesetzgebungen. Lycurg befahl den Müßiggang durch Gesetze, jedoch finanziert allein durch die Ausbeutung der Heloten. Die Athener schufen eine Demokratie unter Beibehaltung der Unterschiede zwischen Arm und Reich, von Bürgern und Nichtbürgern, von Freien und Sklaven. Doch brachte diese Staatsform vieles an Kunst, Mathematik und humanistischen Gedanken. Perikles führte Tagegelder für die Amtsausübung ein und damit Politikergehälter und Aufwandsentschädigungen. Perikles machte damit den Politiker zum Beruf und bezahlte die Berufungen, Gesetze zu verabschieden, zu überwachen und zu richten. Kaum hatte sich die Mitsprache der ärmeren Schichten etabliert, mischte sich Tumult unter das Volk, besonders in die Entscheidungen der Volksversammlung. Die heftigen Auseinandersetzungen in den Volksversammlungen, Konflikte zwischen der Bevölkerung der Athener Ebene und des Athener Berglandes setzten sich im Rat fort. Herodot schrieb von Parteikämpfen und Listen des Peisistratos und davon, Leute aus den Demen strömten herbei, denen die Tyrannis willkommener war als die Freiheit. Um gegen die Demokratie Athens zu kämpfen, die unter der Tyrannis Peisistratos dennoch weitergeführt wurde. Tumult war also bereits eine frühe Begleiterscheinung der Demokratie. Platon, Aristoteles und Polybios wussten zu belehren, dass Demokratie schnell in Pöbelherrschaft oder in Gleichheit ausscheren. Demokratie stellt die Freiheit als eigentlich Erstrebenswertes hin. Der unersetzliche Hunger nach Freiheit wird das Verlangen nach Tyrannenherrschaft erzeugen. Wenn ein demokratischer Staat schlechte Führer bekommt, weil jeder sich an der Freiheit berauscht, die Vernunft nachlässt, entwickelt sich Abscheu vor aller Ordnung. Und es entwickelt sich Denunziation. Es schwindet die Achtung vor Gesetzen. So entsteht der Wunsch nach Knechtschaft. Wachstum und Ausbreitung. Als Solon nach Sardes in die Stadt des Kressos kam, belehrte er ihn, dass kein Land imstande ist, alles, was es braucht, sich aus eigenem Vermögen zu beschaffen und daher den Austausch nötig habe, was heute mit Handel bezeichnet wird. Doch dem Handel dieser Zeit gesellte sich ein Kolonisationsbestreben, keineswegs zum gegenseitigen Vorteil angelegt. Vielmehr galt es, ein Handels- und Absatzmonopol für die Gegend zu erkämpfen und die billige Beschaffung von Handelsgütern zu sichern. Die große Kolonisation begann in Chalkis. Athener zogen nicht in die Fremde, aber Athener vereinnahmten Chalkis und erhielten damit den Handelszugang zu den Kolonien. Sparta zog ebenfalls nicht in die Fremde, sondern übernahm militärisch verschiedene Mutterstädte. Die Kolonisation brauchte zwei technische Voraussetzungen: überlegene Waffen und hochseetaugliche Schiffe, die schwere Handelsware laden konnten. Das Schiff von Uluburun sank südlich von Milet und war vielleicht bereits ein Plankenschiff. Vom Holz bleibt über die vielen Jahrhunderte nie viel übrig. Sicherlich aber basiert es auf einem Holzgerippe. Plankenschiffe benötigen den Verbundwerkstoff aus Pech und Hanf. Die Fertigung setzte eine Holzbaukunst voraus. Insbesondere das Sägen von Brettern und Planken, was einer Säge bedurfte. Die dem Mythos nach Perdix, Schüler des Daedalos, erfunden hatte. Die Phönizier in Syrien verfügten über die reichen Zedernbestände des Libanon. Ihre Schiffe waren legendär. Von ihnen stammen sicherlich die Plankenschiffe. Zur Zeit Homers hatten die Griechen bereits Plankenschiffe. Homer berichtete von den schwarzen, gewölbten Schiffen der Achäer. Da eine Stadtgründung, Landnahme möglichst fruchtbarer Gebiete, Landverteilung an die Kolonisten und die entsprechende Verteidigung eine militärische Stärke verlangte, ist davon auszugehen, dass die Bewaffnung der Kolonisten jener der Einheimischen überlegen war. Hier war die Technik der Eisenverarbeitung wahrscheinlich der ausschlaggebende Vorsprung gewesen. Die Eisengewinnung dieser Zeit erfolgte nicht durch Schmelzen des Eisens, sondern durch Schmelzen der Schlacke, die aus dem Rennofen abfloss und glühendes, nicht geschmolzenes Roheisen zurückließ. Dieses wurde in der Schmiede zuerst zu Eisen geschlagen. Die Schmiede hatte also zuerst die Funktion der Eisengewinnung aus Roheisen und als zweites dann die Aufgabe der Herstellung von Werkzeugen und Waffen aus Eisen und Stahl. Diese sehr aufwendige Eisenverarbeitung kam von den Hethitern zu den Griechen in der Zeit vor Homer. Die Griechen verbreiteten diese Technik in Europa, wobei sie zuerst den Vorteil der Waffen aus Eisen und Stahl militärisch nutzten, zur Kolonisation. Bleibt noch die Vorfinanzierung. Die Mutterstadt stellte die Schiffe für ca. 200 Mann je Kolonisationsvorhaben. Vergils Bericht über die Fahrt des Aeneas mit vielen Zwischenstationen bis an die Mündung des Tibers ist sicherlich vergleichbar. Die Vorfinanzierung geschah sicherlich im Auftrag und aus der Schatztruhe eines Königs oder Tyrannen. So geschildert am Beispiel des Korinthers Kypselos. Eine Finanzierung mit bürgerlichem Geld war noch nicht möglich. Den Bürgern fehlte noch das Werkzeug des Finanzunternehmens. Das Geld hatte noch nicht seine Möglichkeiten offenbart. Wandel des Koloniebegriffs. Die Phönizier erfanden die Wirtschaftsstruktur der weit entfernten Kolonien und Handelsfaktoreien. Ausgangspunkte waren die Städte wie Tyros, Sidon und Beirut. Ihre Kolonien und Niederlassungen zogen sich über die gesamte afrikanische Mittelmeerküste bis nach Spanien. Die Phönizier gründeten auch Karthago. Ihr Interesse galt nicht der Gründung neuer Reiche und der Herrschaft über große Gebiete, sondern nur der Gründung von verstreuten Handelsniederlassungen. Letztlich waren die Phönizier die Erfinder der Globalisierung. Die Kolonisation über Pflanzstädte verhieß Profit aus der Ferne, durchaus auch verbunden mit der militärischen Besetzung des Landes, jedoch ohne territoriale Ausbreitung. Irgendwann wurde aus diesen an die Mutterstadt gebundenen Städte eigene Machtzentren. Sparta wurde lange vor Lykurg von dorischen Einwanderern gegründet. Es war keine dorische Kolonie. Der Begriff der Kolonie war an die Idee einer Pflanzstadt geknüpft. ein militärischer Stützpunkt von wenigen seefahrenden Kämpfern gegründet, der seine Berechtigung aus der Beziehung zur fernen Mutterstadt speiste. Herodot berichtete von der ersten ionischen Kolonisation, namentlich der Gründung von Milet, von Ionern, die ohne Frauen kamen, die einheimischen Karer erschlagen und deren Töchter geheiratet hätten. Milet hatte später selbst Kolonien am Schwarzen Meer bis zu den Küsten des Asowschen Meeres. Der lateinische Begriff Colonia aus der mittleren römischen Republik bezeichnete militärische Vorposten in einem eroberten Gebiet, also weder zum Zwecke von Handelsniederlassungen noch lagen sie in der Ferne. Trotz des gewandelten Begriffs war die Art der Gründung der Bezug zur Mutterstadt Rom, die Landvergabe und vieles mehr ganz äquivalent zu ihren griechischen Vorbildern. Auf diese Vorpostengründungen der Collinae folgte alsbald die vollständige Kontrolle Roms über dieses Gebiet. Die portugiesischen, spanischen, niederländischen Kolonien in Amerika, Afrika und Südasien bestanden zunächst ebenfalls als militärische Vorposten, von denen anschließend das Land erobert und ausgebeutet wurde. Der Begriff Kolonie beschrieb ab dann die Form der militärischen Präsenz zur Plünderung der Reichtümer eines fernen Landes.